Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Überraschungsfolge zu Weihnachten von Zukunft Freiheit. Wir haben heute zum ersten Mal bei uns im Podcast einen Gast. Natürlich ist auch wieder dabei Colin. Colin, kannst du uns mal kurz was zu unserem Gast erzählen?
Ja, gerne doch. Und zwar, unser Gast hat schon viele Stationen in der Politik durchlaufen. 27 Jahre insgesamt war er aktiv im Bundestag, vorher auch schon auf lokaler, kommunaler Ebene. Er war europapolitischer Sprecher seiner Fraktion, er war Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und zuletzt auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses in der letzten Legislatur. Und von daher glaube ich, er hat uns auch einiges zu erzählen. Und von daher würde ich einmal sagen, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Michael Roth. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Machen wir jetzt eigentlich du oder sie?
Wir können gerne beim du bleiben.
Weil das hört sich so Kohl-mäßig an. Der hat ja auch viele geduzt und ließ sich dann immer mit Herr Kanzler anreden. Also ich finde, dann machen wir das auf einer Ebene.
Ja.
Also ich bin Michael.
Gut. Wunderbar.
Ja, Michael, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast. Du warst ja auch die letzten Tage schon auch hier viel unterwegs. Ich habe einige Podcasts gehört in den letzten Tagen, wo du schon unterwegs warst. Hattest du denn Zeit, schon alle Geschenke zu Weihnachten zu besorgen?
Also ich habe ja jetzt verstanden, ich bin so eine Art Weihnachtsmann eures Podcasts. Ich habe aber leider außer ein paar Geschichten wenig in meinem Geschenkesack mitgebracht. Nein, ich habe noch nicht alles, aber ich bin in diesem Jahr sehr zurückhaltend. Ich schenke grundsätzlich viel und gerne, aber in diesem Jahr hatte ich nicht die entsprechenden Vibes. Es fehlt noch eine Menge, aber ich habe versucht, mich nicht unter Druck zu setzen. Es gibt dann halt später was, kommt auch hinzu, dass ich viele Menschen, die mir lieb und teuer sind, zur Weihnachtszeit gar nicht mehr sehe, weil ich bereits am ersten Weihnachtstag entfleuche mit meinem Mann.
Für diejenigen da draußen, die vielleicht auch noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk sind, könnte man einmal sich ihr Buch anschauen, Zonen der Angst. Das kann vielleicht noch unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum landen. Zonen der Angst, was hat es da mit dem Titel auf sich?
Also Zonen der Angst ist kein Thriller, so ein skandinavischer Thriller. Und ich bin auch kein Thriller-Autor, kein Schriftsteller. Ich bin Politiker gewesen und das sehr lange. Zonen der Angst ist ein Buch über mein Leben. Es ist ein Buch über die Politik, natürlich sehr subjektiv. Für diejenigen, die der Freiheit verpflichtet sind, die sich für Politik interessieren, die mal hinter die Kulissen der großen und der kleinen Politik blicken wollen, die vielleicht auch wissen wollen, wie das so mit Europa ist, der Ukraine, Russland. Für die ist es durchaus interessant und Zonen der Angst, das hört sich, wie gesagt, eher wie ein Thriller an. Ich schreibe nicht nur über meine eigenen Ängste, sondern ich schreibe auch darüber, wie Angst auch Politik prägen kann, wie mit Angst auch Politik gemacht wird, wie Angst auch instrumentalisiert wird. Ich will hier keine großen Ratschläge erteilen, aber vielleicht kann der eine oder der andere ja doch einen realistischen Blick auf Politik gewinnen. Und was mich natürlich am meisten freuen würde, wenn der eine oder die andere auch sagen würde, ich habe jetzt Lust drauf, mich selbst zu engagieren.
Du hast ja mit 2025, mit dem Antritt des neuen Bundestags auch aufgehört, selber im Bundestag Mitglied zu sein. Auch das war eine bewusste Entscheidung von dir. Was hast du in dem Moment empfunden, als du dich entschieden hast zu sagen, ich höre auf, 27 Jahre war ich jetzt dabei und ich mache oder treffe bewusst die Entscheidung, nicht mehr nochmal für den Bundestag zu kandidieren?
Erstmal danke, Colin, dass du es nochmal hervorhebst. Ich bin freiwillig gegangen. Weder meine Partei hat mich rausgekickt, noch die Wählerinnen und Wähler. Ich hatte deshalb auch viel Zeit, mich auf diese Entscheidung einzulassen und am Ende auch die Entscheidung zu verarbeiten. Leicht ist es nicht. Ich habe ja noch niemals in meinem Leben so ein langes, berufliches, persönliches Kapitel abgeschlossen. Ich habe keine Blaupause, keinen Masterplan in der Kiste nach dem Motto, so macht man das jetzt. Ich gebe gerne zu, dass mir das sicherlich nicht leicht gefallen ist. Ich vermisse auch nichts. Aber so der Übergang vom Politikerrot zum Bürgerrot, der ist nicht ganz leicht. Und ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie das eigentlich laufen soll.
Ja, wir wollen einmal vielleicht auch so ein bisschen über dein Politikverständnis auch reden und wie du vielleicht auch unterschiedliche Spannungen in der Politik immer verarbeitet hast. Und zwar ist einmal so das Thema, wie verbindet man oder wie hast du das immer verbunden, deine Heimat? Du kommst ja aus dem Kreis Bad Hersfeld, der Wahlkreis ist, glaube ich, Bad Hersfeld-Rotenburg gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wie hast du die Anliegen deiner Leute vor Ort, die du repräsentiert hast, die dich ja öfters immer wieder in den Bundestag gewählt haben, auch mitunter das beste Ergebnis in Hessen hast du, glaube ich, bei den Erststimmen ja öfters auch erzielt. Wie hast du die Anliegen von denen in der Bundespolitik quasi vertreten? Wie kriegt man diese hohe bundespolitische Ebene auf etwas runtergebrochen, was die Leute vor Ort immer direkt spüren?
Mein Wahlkreis bestand aus zwei Landkreisen, Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. Das ist eine Menge Holz, sehr ländlich geprägt, sehr groß. Aber das ist meine Heimat. Da kennt man mich, da bin ich mit den Entwicklungen vertraut und ich habe mich da auch immer wohlgefühlt bei allem Weh und Ach. Man hat ja auch Abnabelungsprozesse und darüber schreibe ich ja auch in dem Buch, dass ich es nicht nur leicht hatte, aber so eine Brücke zu bauen zwischen einem ländlichen Wahlkreis, der rund 400 Kilometer von Berlin entfernt ist, und der Bundeshauptstadt und dem Bundestag, ist gar nicht mal so schwierig, wenn man Spaß daran hat, seine Arbeit auf ganz unterschiedliche Säulen zu stellen. Und die Menschen bei mir, in meinem Wahlkreis, die haben die gleichen Hoffnungen und Erwartungen und Sehnsüchte wie viele andere. Die wollen in Freiheit leben, die wollen in Sicherheit leben, die wollen ordentlich bezahlte Arbeitsplätze haben. Im ländlichen Raum ist es sicherlich mit der Infrastruktur viel schwieriger. Wir leiden sehr unter dem demografischen Wandel. Also dass wir bunter und vielfältiger werden, ist ja kein Problem. Dass wir älter werden, auch nicht unbedingt. Aber dass wir weniger werden, das ist eben schon auch für eine Region, die eher strukturschwach ist, nicht ganz leicht. Aber wir liegen in der Mitte Europas und in der Mitte Deutschlands. Für mich war es immer wichtig, auch vor Ort viel Zeit zu verbringen. Und ich habe da ja auch bis zum Schluss gelebt. Meine Familie lebt da, ich lebe da. Ich bin natürlich viel on the road gewesen und habe auch durch meine vielen wichtigen Aufgaben auch viel Zeit in Berlin zugebracht. Aber am Ende ist die wichtigste Währung nicht, dass man irgendwelche Themen runterrattern kann. Die wichtigste Währung ist Vertrauen. Und ich hatte immer den Eindruck, dass mir viele Menschen, auch wenn ich es ihnen nicht immer ganz leicht gemacht habe, vertraut haben und dass wir uns auch gegenseitig gemocht haben.
Du hast dich ja vor allem auch viel um Europapolitik gekümmert. Saß bestimmt ja mittags mal mit John Assebaum zusammen, abends dann wieder in der Heimat, vielleicht noch mit Gewerkschaftern getroffen. Wie bringt man das da zusammen? Also auf der einen Seite die europäische Ebene, also dieses wichtige Projekt, was ja manchmal ein bisschen akademisch daherkommt, zu Hause bei den, ich sage jetzt mal, einfachen Leuten, wie transportiert man das?
Ich habe immer versucht, die große weite Welt und das bunte Europa auch zu mir nach Hause zu bringen. Also viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ich aus Europa kenne oder aus der Bundespolitik kenne, haben irgendwann auch mich, meinen Wahlkreis besucht. Wir haben Betriebe besucht, wir haben Kultureinrichtungen besucht, wir haben mit Menschen gesprochen. Das war mir immer wichtig. Ich hatte in den vielen letzten Jahren, also letzten Jahren heißt nicht die letzten zwei Jahre, sondern bestimmt 10 Jahre oder so, ein ganz wunderbares Format, das nannte sich Roths Kaffeeklatsch. Da habe ich meine Liebe zu Kuchen und zu Kaffee verknüpft mit Gesprächen und habe Menschen aus Politik, Medien, Wissenschaft, Kirche, Sport eingeladen zu mir nach Hause, also natürlich nicht zu mir nach Hause an den Wohnzimmertisch, aber zu mir nach Hause in den Wahlkreis. Und da waren auch immer Gäste dabei, die eine nationale oder sogar eine europäische Bedeutung haben. Das hat den Menschen auch viel Spaß gemacht. Und mir hat es auch Freude bereitet, denn was ist Europa? Europa ist ja kein fremder Stern. Europa mag zwar oft in Brüssel spielen, und da habe ich ja gerade auch als Europastaatsminister sehr, sehr viel Zeit zugebracht, genauso auch wie in Luxemburg, wo der Rat tagt, natürlich auch in Straßburg gelegentlich beim Europäischen Parlament. Aber Europa, das sind wir ja auch. Insofern ist es gar nicht so schwierig gewesen. Und das Schöne daran ist ja, dass man mit seiner Kommunikation, mit seiner Sprache natürlich sich immer auch auf die Menschen einzustellen hat. Natürlich spreche ich, habe gerade gestern eine Diskussion gehabt mit Studierenden der Uni München, rede ich mit denen in einem eher universitären, akademischen Umfeld anders als mit meinen Bergleuten. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig verstehen. Und da muss man von mir als Politiker oder als ehemaligen Politiker erwarten, dass ich eine extra Meile gehe. Das heißt, dass ich mich besonders anstrenge. Und das stört mich auch ganz oft an vielen Politikerinnen und Politikern, die verstehen gar nicht, dass das Politikergequatsche, dieses sehr technokratische, organisatorische, zu den Menschen gar nicht mehr kommt. Nicht, weil die desinteressiert sind, sondern weil sie unsere Terms, unsere Kommunikation, unsere Art zu reden gar nicht mehr verstehen. Und viele leider auch im Bundestag verwechseln den Plenarsaal mit dem Hörsaal. Wir sind manchmal viel zu akademisch. Und ich fand das immer spannend, aber ich gebe es zu, nicht, dass ich das nur so toll anhört. Es war auch manchmal sehr anstrengend für mich, weil ich auch kein großes Sprachentalent bin. In Brüssel mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Europa habe ich ja in der Regel immer Englisch gesprochen. Und ganz, ganz selten mal Deutsch, weil natürlich nicht so viele Deutsch gesprochen haben. Und ich habe mich immer ganz besonders gefreut, mal auf Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die dann meine Muttersprache ganz wunderbar gesprochen haben.
Ist das vielleicht auch, was du schon angesprochen hast, immer ein Problem, das gerade heutzutage so oft eben ist, dass viele Politikerinnen und Politiker es eben nicht schaffen, so eine enge Verbindung auch zu ihren eigenen Leuten, die sie vor Ort repräsentieren, aufzubauen, dass sie nicht so nahbar sind? Du hast da enorm viele Formate ja etabliert bei dir vor Ort, dass du bei den Leuten präsent warst, ihre Sorgen und Ängste wahrnehmen konntest, die verstanden hattest und entsprechend mit den Wünschen quasi auch in die Politik dann gehen konntest, um dann Politik für die Leute zu machen? Also ist sowas wie eine Entfremdung zwischen einigen Politikerinnen und Politikern und den Wählerinnen und Wählern heutzutage ein größeres Problem, als es das mal war? Oder würdest du das nicht sagen?
Ich möchte nicht unfair sein und auch nicht ungerecht sein. Ich finde, das ist ein Vorurteil. Ich habe den Eindruck, dass es eine große Entfremdung gibt zur Politik, auch zu Parteien, auch zu meiner SPD, aber dass es nach wie vor Individuen, Politikerinnen und Politiker durchaus schaffen, auch eine Vertrauensbasis aufzubauen. Aber die ist dann sehr persönlich. Ich habe immer versucht, den Leuten nicht nach dem Mund zu reden. Und ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich habe es ihnen ja auch nie leicht gemacht. Ich weiß noch genau, ein älterer Genosse von mir, der inzwischen leider nicht mehr lebt, der sagte mal so am Anfang, als ich gerade so frisch Bundestagsabgeordneter wurde oder geworden war: Mensch, Michael, du isst kein Fleisch, du gehst nicht gern auf die Kirmes, du trinkst kein Bier. Und dann habe ich gehört, mit den Frauen hast du es auch nicht so. Passt das denn eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt: Mensch, dir zeige ich's, weil der hat das ja nicht gesagt, um mich zu dissen, sondern der hat das einfach gesagt aus einer gewissen Sorge heraus, weil er dachte, so ein Abgeordneter, der muss genauso sein wie die Leute. Und die haben mich toleriert und sie haben, als dann sich rumgesprochen hatte, der Rot isst keine Wurst. Und bei uns ist Wurst hat geradezu eine religiöse Bedeutung. Diese Stracke, das ist so eine spezielle Wurst aus Schweinefleisch, die hat bei uns eine mythische Bedeutung. Und als alle wussten, die esse ich nicht mehr, und als es auch die Bratwürste im Sommer bei den Sommerfesten dann für mich persönlich nicht mehr gab, dann entbrannte ein Wettbewerb, wer backt die besten Torten oder den besten Kuchen für den Michael, weil der kommt heute zu uns zu Besuch. Oder es gab dann sogar Dörfer, da hat man dann versucht, Vegetarisches für mich zu bereiten. Also es hat mich total gefreut und gerührt. Also authentisch sein zahlt sich am Ende immer aus. Wenn man natürlich ein Arschloch ist und ist authentisch und man versteckt das Arschlochsein nicht unbedingt, dann wird es schwierig.
Kommen wir zur Debattenkultur generell. Du hast sehr viele Jahre auf bundespolitischer Ebene verbracht. Deine ersten Schritte bist du ja noch in Bonn gegangen sogar. Wir sprechen ja jetzt sehr viel über Polarisierung und darüber, dass sich ja vor allem die Ränder stärken. Wie hast du das wahrgenommen über die letzten 27 Jahre hinweg? Wie hat sich da aus deiner Sicht so die Debattenkultur in Deutschland verschoben?
Es hat sich sehr viel verändert. Einmal, das hat vielleicht auch etwas mit meinem Älterwerden zu tun, auch sprachlich. Wenn ich in den Social-Media-Kanälen unterwegs bin, habe ich manchmal den Eindruck, ich verstehe manche Leute auch gar nicht mehr. Vor allem, das muss ich jetzt so sagen, Jüngere, die sprechen eine andere Sprache. Ich merke daran auch, Sprache entwickelt sich weiter, ist sehr dynamisch. Das ist das eine, aber das ist nicht schlimm. Muss ich es halt lernen. Aber durch die Digitalisierung hat sich schon auch eine große Wut und Aggression ausgebreitet. Es gibt nur noch eine sehr unzureichende Bereitschaft, Widersprüche, auch Dilemmata zu beschreiben und sie auszuhalten. Und das ist natürlich eine Einladung auch für Vereinfacher, für Demagogen, Populistinnen, die natürlich auf alles eine einfache Antwort haben, die mit einem Feindbild aufwarten können oder mit einem Sündenbock. Also die Debatten sind sehr viel anstrengender geworden. Und da wir ja in einer digitalen Welt leben, wo man auch noch für die absurdeste Verschwörungstheorie Unterstützung bekommt, weil irgendeiner bestätigt das und auf einmal ist es nicht nur einer, sondern es sind ganz viele, ziehen sich auch nicht wenige so in ihre eigene Bubble zurück. Was ich vermisse, das haben wir trotz der tollen Innovation der digitalen Welt nicht hingekriegt, ist so ein kollektives Lagerfeuer, wo sich alle versammeln, jung, alt, akademisch geprägt, nicht akademisch geprägt, aus unterschiedlichen Milieus, migrantischer Hintergrund, kein migrantischer Hintergrund. Das fehlt uns. Bei uns im ländlichen Raum gab es das sehr lange und gibt es auch immer noch, gerade auch durch Vereine, ob das nun ein Chor ist, der Kirchenvorstand, der Sportverein, wo ganz unterschiedliche Menschen, Milieus zusammenkommen, sich kennenlernen. Aber wir lernen uns heute gar nicht mehr kennen. Und wenn man sich nicht kennt, dann entwickeln sich auch Ängste und Sorgen. Und das ist natürlich in einem Land, das sich dramatisch verändert hat, durch Migration, auch durch Offenheit, ist natürlich sich nicht kennen auch eine große Gefahr für das gesellschaftliche Miteinander. Und mir geht vieles, vieles auf den Nerv. Also ich meine, ich bin ja nun auch auf X oder so unterwegs. Das ist Lost. Das ist nur noch Hass und Verachtung. Und da gibt es ja auch eine legitime Debatte, zieht man sich nicht daraus zurück? Und ich habe dann immer wieder entschieden, bei allem Zweifel, ich wollte mich schon x-mal zurückziehen, das dann doch nicht zu tun. Weil warum soll man dann so ein Forum dann nur noch den Verrückten und den Arschlöchern und den Wütenden, den Zornigen und den Demokratieverächtern überlassen? Aber ich gebe gerne zu, ich habe da selber so meine Zweifel. Wo ich es nach wie vor noch in Ordnung finde, ist auf Instagram beispielsweise, da läuft das noch gut ab, aber es ist insgesamt viel, viel schwieriger geworden.
Also auch vielleicht Social Media so als eine Art ja Brandbeschleuniger, also dass über die letzten 27 Jahre sich Debattenkultur schon vorher verschoben hat und dass soziale Netzwerke, da wo man sich vielleicht gerade insbesondere in seiner eigenen Bubble bewegt, viel vor allem die radikalen Ränder, dass das dazu geführt hat, dass die Härte der öffentlichen Auseinandersetzung und vielleicht auch der Anstand, der dann oft verloren geht, würde ich mal behaupten, dass Social Media da quasi zu einer Brandbeschleunigung geführt hat. Würdest du das so auch sagen, oder?
Das ist sicher richtig. Und die Zeiten sind ja auch kompliziert und komplex und sehr anstrengend geworden. Die Leute sind einfach permanent gestresst. Und sie haben auch den Eindruck, dass Politik nicht liefert. Früher hätte man dann zumindest noch sagen können, wir verlassen uns oder wir einigen uns auf ein paar Fakten. Früher hört sich so komisch an, wenn ich das sage, aber früher, das bedeutete, die Leute haben ihr Wissen und ihre Kenntnisse im Wesentlichen bekommen über einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über eine qualitativ hochwertige Zeitungslandschaft, wo man alle Interessen und Milieus auch bediente. Und heute werden die öffentlich-rechtlichen Medien, überhaupt die Medien, stark angezweifelt, weil sie auch mit der Politik in einen Topf geworfen wurden. Das ist natürlich eine ganz unsägliche Entwicklung. Wenn man heute über alles und jedes erstmal streiten muss, also wenn ich rausgehe und sage guten Morgen und mir sagt dann jemand, es ist aber gar nicht morgen, das gaukeln die nur vor, die haben da irgendwelche Scheinwerfer aufgestellt, eigentlich ist es tiefe Nacht, dann verzweifelst du ja, weil du dir denkst, Leute, es ist jetzt morgen und wollen wir uns nicht zumindest darauf verständigen? Oder die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat und ist nicht irgendwie und ist eine Demokratie und nicht irgendwie ein untergegangenes Kaiserreich, wo eigentlich doch der Kaiser am Ende das Sagen haben sollte. Könnte ich jetzt auch andere Beispiele bringen. Das ist schon, das macht es schon sehr unangenehm und auch ich bin ja genervt. Deswegen fordere ich ja auch, wir brauchen auch eine neue Kultur der Gelassenheit und eine neue Kultur der Lässigkeit.
Hat da vielleicht auch unter Politikern selbst sich was verschoben? Also einmal durch Social Media. Ich nehme ja auch wahr, dass Politiker, also einige Politiker, auch manchmal ein bisschen radikaler im Ton werden, gerade weil man ja weiß, auf Social Media funktioniert so ein Take dann besser. Wenn man das früher in eine Pressemitteilung geschrieben hätte, die FAZ hätte das mit Sicherheit nicht gedruckt, aber heute funktioniert's. Also findet da vielleicht auch eine Radikalisierung auf der politischen Ebene statt?
Guter Hinweis. Selbstverständlich hast du recht. Du bist ja heute, du willst ja wahrgenommen werden. Und du lebst nur, wenn du on und nicht off bist. Und natürlich ist das verführerisch, wenn du durch so einen Take und durch so eine sehr zugespitzte Formulierung wahrgenommen wirst. Und man dann auch in eine Auseinandersetzung mit dir gerät. Ja, das ist das Lebenselixier von ganz vielen Politikerinnen und Politikern, im Übrigen aber auch anderen. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch die Rolle von Populismus, der völkische Populismus vor allem, bei uns die AfD, die globale Entwicklung hin zur Vereinfachung, die liberale Demokratie steckt in einer massiven Krise. Fast überall wird ja heute inzwischen mit der Lüge gearbeitet. Und das ist ja nicht nur Trump. Und das sind ja nicht nur die Diktatoren in dieser Welt, die ganz bewusst mit ihren propagandistischen Instrumentarien versuchen, die liberale Demokratie zu zerstören. Es ist auch bei uns inzwischen so. Mit dem Einzug der AfD hat sich auch der Bundestag stark verändert. Auch dort hat man manchmal den Eindruck, Fakten, ein halbwegs vernünftiges Debattenklima spielt kaum noch eine Rolle. Und ja, das ist übergeschwappt. Früher hatten wir eine Polarisierung, mit der wir solide und vernünftig umzugehen wussten, zwischen rechts und links, konservativ und progressiv, liberal, grün, was weiß ich. Heute ist eine andere Polarisierung noch dazugetreten. Das ist die zwischen einer harten, aggressiven, nicht immer faktenbasierten Kommunikation und denjenigen, die nach wie vor auf Anstand, Respekt, auf Dialog, auf Kompromiss setzen. Und man kann nicht sagen, leider, dass diese Rhetorik und die Kommunikation der Wut, des Hasses und der Verachtung nur ausschließlich bei den völkischen Demagogen vorhanden ist. Also wenn ich mir inzwischen Debatten anschaue, wo es um Israel geht, Bekämpfung des Antisemitismus, da sehe ich auch im linken Milieu, also in meinem eigenen Milieu, eine derartige Unerbittlichkeit oder auch bei Fragen, die ja wirklich ernst zu nehmen sind. Wie gehen wir in so einer Einwanderungsgesellschaft miteinander um? Wie gehen wir mit Vielfalt um? Wie viele Gemeinsamkeiten brauchen wir eigentlich? Also liebe Leute, man kann den Kanzler Merz für vieles kritisieren, aber ihm permanent zu unterstellen, er sei ein Faschist, er sei ein Rassist, er sei ein Nazi oder sonst irgendetwas. Diese Maßlosigkeit in der Kritik. Wir haben inzwischen ständig einen derartigen Schreiton, dass ich mich frage, wie kommunizieren wir eigentlich, wenn der Faschismus wirklich vor der Tür steht? Und noch einmal, ich will hier nicht schmälern, dass wir wirklich massiv als liberale Demokratie unter Druck stehen und dass der Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, die Verachtung dieser Demokratie eine ganz reale Gefahr sind. Aber wir müssen doch zumindest in der gesellschaftlichen und in der politischen Mitte versuchen, mit unserer Kritik zwar pointiert zu sein, aber dann auch treffend zu sein. Und ich finde, dass es einfach absurd ist, wenn wir nur noch dem jeweils anderen unterstellen, er sei eigentlich eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So funktioniert das nicht.
Ist das, das klingt auch nach so einem Problem des Nicht-Zuhören-Wollens. Also das, was du ja beschreibst, ist so auch in der Gesellschaft, dass der argumentative Austausch auch über die eigene Meinung hinaus halt nicht gewollt ist. Die Leute, viele verbarrikadieren sich hinter ihren eigenen Meinungen, hinter ihren Weltbildvorstellungen und sind nicht bereit, darüber mit anderen, die andere Ansichten haben, zu reden, zu debattieren, vielleicht die eigene Meinung ja auch zu hinterfragen. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, ist es vielleicht auch im Rahmen von Social Media, die Leute bewegen sich nur noch in ihren eigenen Welten oft, auch so ein Problem, dass Politik dann irgendwann hin zur die oder vor der Gefahr steht, dass man nur noch Politik quasi für so eine Social-Media-Welt macht, weil man immer wieder ja auch online sein muss, auf die Leute dort reagiert, immer wieder auch direkt Reaktionen gespiegelt bekommt auf das, was man tut, sagt oder vielleicht auch nicht tut und unternimmt. Und ist das so vielleicht ein Problem, dass auf Social Media dadurch Politik immer mehr reaktionär wird, anstatt wirklich richtig mutige Entscheidungen zu treffen, weil eben die Debattenkultur und dieses Nicht-Zuhören-Wollen ein riesiges Problem geworden sind?
Also es gibt sicherlich Nerds, die überwiegend in dieser digitalen Welt leben und die in den sozialen Medien kommunizieren. Und wenn man selber jetzt viel dort unterwegs ist, dann kriegt man ja auch Stimmungen mit. Aber man darf das nicht überbewerten. Denn ein weiteres Problem in unserer Gesellschaft ist ja auch die kommunikative Zerklüftung. Wir leben ja eigentlich in einer Klassengesellschaft, in einer neuen kommunikativen Klassengesellschaft. Ist immer eigentlich ein peinliches Beispiel, aber als ich noch Abgeordneter war und ich mit meinen SPD-Mitgliedern kommunizieren wollte, dann war mir klar, ich habe, wenn es gut geht, von 25% der Mitglieder eine E-Mail-Adresse. Wie erreiche ich die anderen? Also, wir haben eine Gleichzeitigkeit von Menschen, die nach wie vor überwiegend analog leben. Die lesen Zeitung, die gucken Fernsehen und die hören Radio. Dann hast du aber welche, die gucken gar kein Fernsehen mehr, die hören kein Radio mehr und die lesen auch keine etablierte Zeitung mehr, sondern sie bauen sich ihre eigene kommunikative Welt im Netz zusammen. Und dann gibt es welche, die sind auch im Netz, aber die begegnen sich überhaupt nicht mehr, weil das Netz ja so vielfältig und groß ist, dass du da nicht, dass du triffst dich ja nicht. Also wenn du da in irgendeiner Telegram-Bubble bist, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du mit ganz, ganz vielen anderen, so wie du es auch gesagt hast, die eine andere Meinung haben, die eine andere Perspektive haben, die eine andere Erfahrung mitbringen, dass du denen begegnest. Und diese Abschottung voneinander, dieses, eigentlich ist es, gibt es ein neues Klassenbewusstsein. Das Klassenbewusstsein früher war ja geprägt durch Herkunft, durch die Frage, Kapitalinteressen oder bist du Arbeiter? Es gab kaum einen Austausch. In diesem Sinne meine ich das natürlich nicht, sondern Klasse ist immer auch du schottest dich ab, aber du wirst vor allem auch abgeschottet. Und das entscheidende Zugehörigkeitsinstrument ist die Frage, wo du und wie du kommunizierst.
Ist in dem Zug vielleicht auch, also du sprichst es ja an, also es gibt einmal die große Öffentlichkeit und dann auch irgendwie diese Social-Media-Welt, die ja teilweise parallel nebeneinander existiert. Überschätzen da vielleicht auch manche Politikerinnen und Politiker die Rolle von Social-Media? Also man kriegt da ja direkt Feedback, direkt sieht man, wie viele Likes es hat, wie viele Leute das gesehen haben. Wird da vielleicht öffentliche Meinung mit Meinung auf Social-Media manchmal verwechselt?
Das mag sein. Ich hoffe aber sehr, dass die allermeisten Politikerinnen und Politiker nach wie vor wissen, dass das nur ein Ausschnitt ist. Ein Ausschnitt unserer Gesellschaft. Und das kann man ja auch alles prüfen. Also alleine schon, wenn man mal guckt, wer folgt mir eigentlich? Männer, Frauen, welche Generationen sind das eigentlich? Also wo kommen die her? Da muss man also schon sehr doof sein, wenn man wirklich meint, dass er die Meinung, die in irgendeiner Weise repräsentativ ist. Aber ich weiß das ja auch selber von mir. Natürlich tut es einem gut, wenn man auf einmal ganz viel Beifall bekommt. Und es tut anderen, zu denen ich dezidiert nicht gehöre, auch gut, wenn sie ganz viel Kritik erfahren. Weil Kritik heißt ja erstmal, da reagiert jemand auf dich. Es ist ja für viele, nicht nur in der Politik, ganz armselig und ganz traurig, wenn sie ständig senden, aber niemand reagiert. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn du auf einmal wenn du ganz viele Reaktionen erhältst. Das können gute sein, aber es können natürlich auch ganz scharfe und harte sein. Und das turnt natürlich auch manche an, klar.
Ich will meine These in den Raum stellen, ist Kompromiss etwas Verwerfliches geworden? Also ist es etwas, was nicht mehr belohnt, sondern eher bestraft wird, gerade weil die Leute sich vor allem in ihren eigenen Sphären der Meinung bewegen? Oder würdest du sagen, Kompromiss ist schon immer noch wertvoll und die meisten erkennen das auch an, aber es gibt halt einige, die es vielleicht nicht so sehen?
Der Verdruss über die liberale Demokratie, so wie wir sie kennen, zu der Kompromiss zwingend dazugehört, ist in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Die Sehnsucht nach der Kettensäge, nach der Disruption, nach harten, weitreichenden Entscheidungen ist groß. Was ich verstehe, ist es die Menschen in diesen Zeiten, wo sie den Eindruck haben, es ist nichts mehr richtig sicher. Alles ist im Wandel, alles verändert sich und eben nicht nur zum Guten, auch eine Politik erwarten, die nicht nur der Sachzwangslogik verpflichtet ist. Das ist der große, große Test. Das ist die große Bewährungsprobe der liberalen Demokratie. Schaffen wir es, aus einem eher Verwaltungsmottos in eine im positiven Sinne radikale Gestaltung dieser rasant sich verändernden Welt. Also kommen wir aus der Reaktion wieder in die Aktion? Kommen wir aus der Defensive wieder in die Offensive? Derzeit hat man den Eindruck, dass nur die Autoritären, die Demagogen und die Populisten, so wie Trump, zu weitreichenden Entscheidungen kommen. Guckt mal an, alle labern nur rum, der Trump kriegt da irgendwie einen Waffenstillstand im Nahen Osten hin zwischen der Hamas und Israel. Guckt mal, alle wollen nur Waffen liefern der Ukraine. Und der Trump haut endlich mal auf den Tisch und sorgt dafür, dass wir jetzt wirklich Friedensverhandlungen führen, was natürlich nicht stimmt, weil mit Putin wird ja faktisch nicht verhandelt oder Putin hat ja noch kein einziges Zugeständnis auf den Tisch gelegt. Aber klar ist es so. Oder wir brauchen radikale Veränderungen in der Wirtschaft. Und das ist natürlich auch verführerisch für Parteien. Inzwischen merken wir das ja auch, dass es eine gewisse Radikalität eben nicht mehr nur bei den Populisten gibt, sondern dass auch Parteien der Mitte fragen sich, müssen wir nicht auch viel radikaler werden? Ich gebe selbstkritisch zu, dass ich die Frage, inwieweit die liberale Demokratie sich auf demokratiekonforme Disruption einstellen kann, noch keine Antwort habe. Ich sehe aber, dass es so nicht weitergeht. Ich weiß aber eins, wir brauchen den Kompromiss. Und wir brauchen wieder eine Renaissance der sogenannten, Entschuldigung jetzt an die Hörerinnen und Hörer, Ambiguitätstoleranz. Das ist das, was ich sehr einfach beschrieben habe. Wir müssen Widersprüche aushalten. Vielleicht ein ganz plattes Beispiel, damit man ein bisschen plastischer macht. Wenn ich für einen radikalen Klimaschutz eintrete, was ich für legitim halte aus aktivistischer Sicht, dann muss ich aber auch die Folgen in den Blick nehmen. Soziale Folgen, ökonomische Folgen. Und dann ist es die Aufgabe der Politik, diesen Widerspruch zu beschreiben und daraus was Gutes zu machen. Oder noch ein zweites, was eher meinen Bereich betrifft. Mir ist klar, dass ich mich mit der Lieferung von Waffen, für die ich ja eintrete, schuldig mache. Mit Waffen werden Menschen getötet. Aber wenn wir keine Waffen lieferten, würde der Aggressor ja das Morden auch fortsetzen und es würde möglicherweise noch mehr Opfer geben. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das sind die Guten und wir sind die Bösen oder umgekehrt, das greift in dieser Zeit nicht mehr, wenn es denn überhaupt jemals gegriffen hat. Und das muss man offen ansprechen. Und da muss man auch ehrlich miteinander sein.
Vielleicht auch ein Problem, also du schilderst ja auch in deinem Buch deine Zeit im Auswärtigen Amt und kommst da eben in einen Laden rein, der strukturell eher konservativ geprägt ist, der ja manchmal ein bisschen knöchernd daherkommt und versuchst auch mal Mitarbeitende dazu zu motivieren, mal neue Wege zu gehen, ein bisschen Kreativität zu zeigen, was da aber ein Stück weit fehlschlägt. Brauchen wir da einfach mal ein bisschen mehr Mut auch teilweise?
Ja, die Zeit ist so schwierig. Viele haben noch nicht erkannt, in welcher ernsthaften Krise wir eigentlich sind. Vor allem in der Demokratie. Ich habe das noch nie so erlebt. Ich kann ja nun sagen, dass ich 3 Jahrzehnte mindestens, eigentlich 4 Jahrzehnte deutscher und europäischer Politik erlebt habe. Ich habe mir noch nie so viele Sorgen um unsere Demokratie gemacht. Und ich weiß das alles, ja. Die anständigen Demokratinnen und Demokraten sind nach wie vor noch in der Mehrheit. Aber wenn wir jetzt mal Philosophen, Theoretiker wie Gramsci, Italiener, uns nochmal in Erinnerung rufen, der ja von einer kulturellen Hegemonie gesprochen hat, müssen wir einfach anerkennen, die Deutungshoheit, die kulturelle Hegemonie, derzeit nicht von progressiven liberalen Ideen aus. Es sind autoritäre Ideen. Die Sehnsucht nach der starken Hand, nach dem Führer, die ist massiv gewachsen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und deswegen brauchen wir neue Wege. Wir müssen das alles durchlüften. Ich weiß, dass es in so einem Staat wie Deutschland, so einer Gesellschaft schwierig ist, weil das macht ja auch Angst. Deswegen muss Politik auch aufpassen, dass sie, wenn sie was verändert, dass es dann auch am Ende, dass es zwar anstrengend ist, aber dass wir den Leuten nicht die Lust und die Bereitschaft zur Veränderung nehmen. Aber wir müssen diesen Federhandschuh aufnehmen und ich glaube, wir müssen jetzt ein richtig großes Rad drehen.
Du hast dein Buch ja auch, wo wir auf den Mut zu sprechen kommen, auch einer, ich nenne es mal, besonderen Gruppe gewidmet, und zwar, Zitat, den Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfern in Europa und der Welt. Und da geht es ja auch um die Leute quasi, die sich für Demokratie, Freiheit einsetzen, auch gegen das mittlerweile grassierende, um sich greifende Bild, dass gerade autoritäre Staaten die Oberhand gewinnen, Einfluss üben, auch in relativ junge Staaten, die sich der Demokratie und Europa zuwenden. Du warst nämlich zum Beispiel selbst ja auch in Georgien 2024 und hast dort Proteste miterlebt. Du hast miterlebt, wie das ausländische Agentengesetz dort verabschiedet wurde, wie man mit Politikerinnen und Politikern, Vertretern verschiedener Ausschüsse umgegangen ist, die sich mit Parlamentariern und verschiedenen Vertretern der Opposition treffen wollten, wie man gebrandmarkt wurde und diffamiert wurde. Was hast du erlebt, vor allem in Bezug auf Georgien und deine Reise dorthin?
Ich habe das Buch natürlich Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfern gewidmet, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, ich sei in irgendeiner Weise ein Held gewesen. Das bin ich nicht. Es gibt Menschen, die es nicht so leicht haben wie wir hier in Deutschland. Mit der äußeren Kritik, mit Widerspruch, auch mit einem unbequemen Way of Life. Die riskieren wirklich etwas. Und die gibt es eben nicht nur in fernen Ländern, sondern die gibt es auch mitten in Europa. Georgien ist deshalb ein gutes Beispiel, weil Georgien als Transformationsland eigentlich auf einem sehr guten Weg war. Die waren immer so in Osteuropa die fortschrittlichsten in Sachen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz. Und innerhalb weniger Jahre ist das komplett zurückgeschlagen. Und ein stinkreicher Oligarch hat seine eigene Partei, die sogar mal zur sozialdemokratischen Parteifamilie gehörte, Georgischer Traum heißt diese Partei, zu einer autoritären, die Freiheit unterdrückenden, die Demokratie abschaffenden Partei gemacht hat. Das ist bitter. Und gleichzeitig erlebt man, dass Menschen jeden Tag auf die Straße gehen, demonstrieren, Widerspruch einlegen. Und die riskieren etwas. Die riskieren, entlassen zu werden. Die riskieren, dass ihren Kindern Zukunftschancen beraubt werden. Die riskieren, auf der Straße verprügelt zu werden. Die riskieren Drohanrufe, Einschüchterungen. Viele von denen fühlen sich auch irgendwann heimatlos und verlassen dann auch ihre Heimat unfreiwillig, aber weil sie sagen, ich sehe für mich hier keine Zukunft mehr, vor allem ganz viele junge, gut ausgebildete Menschen. Und es ist unsere Pflicht, denen den Rücken zu stärken und auch für diese, also Freiheit, Demokratie, das ist ja eine universelle Idee, das ist ja keine nationale Idee. Deswegen hoffe ich, dass wir mit offenen Augen durch diese Welt und durch Europa gehen und das auch wahrnehmen, dass irgendwo gar nicht mal so weit von uns entfernt gekämpft wird. Das sind existenzielle Kämpfe.
Du hast dich ja gemeinsam auch mit Anton Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann immer wieder stark dafür gemacht, dass die Ukraine unterstützt wird. Auch gegen Widerstände in den eigenen Reihen, in der eigenen Partei oder eben in der eigenen Regierung. Auf der anderen Seite wird Deutschland ja auch oft irgendwie als der Moralweltmeister klassifiziert. Also, dass Deutschland von anderen bestimmte Dinge fordern würde bei Demokratisierung etc. Würdest du sagen, wir unterstützen dann aber diejenigen zu wenig, die dann wirklich versuchen, für Demokratie und Freiheit einzustehen?
Deutschland ist sicherlich nicht das einzige Land, was sehr perfekt darin ist, andere immer dann zu nerven, wenn es Deutschland selber nichts kostet. Ich war ja auch selber immer davon überzeugt, nehmen wir mal unsere Erinnerungskultur, dass wir ein Land sind, was viel aus der Geschichte gelernt hat. Auch wenn wir spät angefangen haben, eigentlich erst mit den 68ern, die eigene nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir haben eine Zwangsarbeiterentschädigung gemacht, so in den ersten Jahren meiner Abgeordnetentätigkeit unter Rot-Grün. Also hat auch alles teilweise sehr lange gedauert. Aber ich dachte immer, wir haben gelernt. Und wenn ich mir jetzt den krassierenden Antisemitismus in Deutschland anschaue und auch die sehr harsche und teilweise hemmungslose Kritik an Israel, die weit über das hinausgeht, was mit einer legitimen Kritik einhergeht, dann frage ich mich, haben wir da was gelernt? Wo ist eigentlich unsere Sensibilität geblieben? Das nervt mich schon sehr. Und Deutschland ist zwar ein anerkanntes Land, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir unseren eigenen Maßstäben gerecht werden. Und das heißt, dass wir auch immer wieder bereit sind, unsere eigenen Gewissheiten zu überprüfen. Die Geschichte mit der Ukraine, mit der militärischen Unterstützung, ist natürlich eine ganz besondere, weil wir ein Land sind, das hat ja etwas mit unserer Geschichte zu tun, das gegenüber militärischem Engagement sehr, sehr ablehnend ist, skeptisch. Eigentlich ist, also Pazifismus ist eine individuelle Haltung und keine kollektive Haltung, aber eigentlich sind wir vom Pazifismus durchdrungen gewesen. Das ist alles akzeptabel und gut und vielleicht sogar unterstützenswürdig, solange es andere gibt, die da mitmachen. Aber wenn die Welt voller Diktatoren ist, die wieder zum Mittel des Kriegs greifen, um ihre imperialistischen Interessen durchzusetzen, wie das bei Russland der Fall ist, dann kommst du eben mit dieser Zurückhaltung nicht weit. Dass es aber Menschen schwerfällt, einfach zu sagen, wir liefern jetzt Waffen, dass es schwerfällt zu sagen, wir müssen jetzt aus dieser reinen Denklogik der Diplomatie heraustreten und wir müssen uns auch anderer Instrumente bedienen. Und dazu gehört eben auch militärische Gewalt, dazu gehört wieder Abschreckung. Ist, dass das nicht leicht ist, ist mir klar. Aber ich erwarte von Politik, dass sie da auch vorangeht und es den Menschen gut erklärt, warum es jetzt nötig ist. Nicht, weil wir militaristisch geworden sind, sondern weil die Welt einfach wieder von Kriegen durchzogen ist. Und Kriege, die auch gegen uns, gegen unseren Way of Life, gegen unsere Prinzipien, gegen unsere Werte gerichtet sind.
Vor diesem Hintergrund, was macht dir denn Hoffnung oder gibt dir einen positiven Ausblick, wenn du einen hättest? Weil wir sehen jetzt primär, dass wir auch in Deutschland immer wieder diesen Konflikt haben zwischen dem, wie wir leben und der Wahrnehmung der Probleme, die vielleicht auch andere Länder haben, dass Bedrohungen nicht so wahrgenommen werden, wie sie vielleicht so groß, wie sie eigentlich auch für uns sind, zum Beispiel in der Ukraine mit der Bedrohung, wo sich viele auch in so eine vielleicht vermeintliche Bequemlichkeit tun, dass es ja nicht direkt vor der eigenen Haustür sei. Was gibt dir da Hoffnung, dass wir auch in dieser Frage, in der Frage, wie wir den Leuten das erklären, dass wir Leute mitnehmen, dass wir da wieder vielleicht das besser hinbekommen, als es aktuell im Moment läuft?
Du kannst keinen Schalter umschalten oder umlegen und dann hast du einen Mentalitätswechsel. Das braucht auch Zeit. Ich bin nach wie vor doch auch dankbar, dass keine dicke, fette, aber doch eine vorhandene Mehrheit in Deutschland der Auffassung ist, dass wir die Ukraine auch weiterhin militärisch unterstützen sollten. Und das gleichwohl ja nicht wenige in Deutschland seitens der Politik auch immer wieder von der Eskalationsgefahr waren und von den russischen Atombomben etc. pp. Aber das muss man eben jetzt auch durch Führungsqualitäten, durch Mut und durch eine professionelle, empathische Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern noch besser werden lassen. Das gibt mir durchaus Hoffnung. Die Leute sind ja nicht bockbeinig. Die Leute sind schon auch offen für Argumente und nach wie vor auch offen für ehrliche Empathie. Das lässt mich hoffen. Aber ich gebe gerne zu, dass ich, wenn ich mich so selber reden höre, manchmal den Eindruck habe, Mensch Roth, du warst immer so für die Mission Zuversicht und jetzt hörst du dich aber doch sehr skeptisch an, ja, die Zeiten sind auch so. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir kriegen die Kurve, aber dann müssen wir uns auch wirklich anstrengen und das sehe ich noch nicht so richtig.
Gerade wenn es um junge Leute geht, die sich ja jetzt auch in der Politik engagieren, auch wenn es teilweise weniger werden, gerade in den Parteien, hast du da vielleicht einmal eine Empfehlung an die Parteien, wie sie sich vielleicht auch öffnen können für mehr junge Leute, dass da vielleicht, also dass die Parteien attraktiver werden, um dieses Engagement wieder aufzunehmen? Und vielleicht auch ein Rat an junge Leute, die sich engagieren wollen, die in die Politik gehen wollen. Hast du da vielleicht auch einen Tipp?
Politik ist ja kein Wünsch dir was. Und ich habe oft junge Menschen getroffen, die wollten sich mit mir mal austauschen und sagten dann, also wir wollen so sein wie du, wir wollen so ganz schnell Karriere machen und in den Bundestag. Aber so auf Ortsverein und auf diese ganzen Sommerfestdebatten und so kommunalpolitische Themen haben wir keine Lust. Ich dachte, Leute, da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Also so läuft das in der Politik nicht. Man kann sich da nicht einfach nur die Rosinen rauspicken. Also man braucht schon auch einen langen Atem und man braucht auch eine hohe Toleranz. Aber es kann trotzdem Spaß machen, wenn man sich auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter sucht, die ähnliche Interessen haben. Ich bin ja selber seit 38 Jahren Mitglied einer Partei und ich weiß natürlich, wie altmodisch und wie vorgestrig das bisweilen wirkt. Ich finde, wir sollten einfach gegenüber jungen Leuten, jungen Menschen auch so eine Form der Willkommenskultur ausstrahlen und die auch nicht immer gleich überfordern. Ich habe zu viele erlebt, die mit offenen Armen empfangen wurden und anschließend mit Posten und Pöstchen zugedonnert wurden. Die sind dann zusammengebrochen, weil am Ende sind es keine Maschinen. Und ich sage immer allen, wenn du dich engagieren möchtest, egal wo, das wäre super in der Politik, dann bring diese Offenheit mit, aber bitte lebe und liebe. Und lauf nicht so rum, das kriege ich die Kriege, bin ich aggro. Wenn mir dann so junge Leute erzählen, ja, ich muss mal meinen Terminkalender schauen und da kann ich nicht und hier kann ich nicht und da habe ich was. Ja, aber wann machen die denn ihre ersten sexuellen Erfahrungen und wann feiern die denn mal, wann gehen die denn mal ins Kino oder ins Theater oder auf ein Konzert, wenn da nur noch Politik ist? Also so, ich muss es ehrlich sagen, so Politikmaschinen, da kriege ich einen zu viel. Das ist nicht gut. Und da muss auch eine Partei mal sagen, Leute, schaut vorbei. Wir heißen euch willkommen. Wir geben euch auch Verantwortung. Aber ihr macht auch noch eine Ausbildung oder Schule oder ihr studiert. Ihr habt auch noch Freundinnen und Freunde. Ihr habt eine Partnerin oder einen Partner. Ihr wollt euch entdecken. Ich habe den schweren Fehler gemacht, damals als ich jung war in der Kommunalpolitik und das so mit diesen Erasmus-Programm so langsam anfing. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht mal für ein halbes Jahr, für ein Semester ins Ausland gehen, irgendwohin nach Europa gehen und studieren und leben und lieben, weil das kriege ich mit meinem kommunalpolitischen Engagement, mit meinem Juso-Engagement nicht mehr ein. Was für ein Quatsch. Das ist etwas, was ich auch falsch gemacht habe.
Wenn du vielleicht abschließend prägnant sagen würdest, was wäre der wichtigste Rat, den du jetzt hier zum Ende unserer Folge den jungen Leuten mit auf den Weg geben würdest?
Also wenn du mich jetzt so fragst, ehrlich gesagt, fühle mich nicht so ganz wohl dabei, weil das hat ja so einen Eindruck, ich bin jetzt so der Politik-Opi, der jetzt mal den, oder der Politik-Daddy, der jetzt mal den Jungs und Mädels so die große Welt erklärt. Da habe ich keine Lust zu. Nein, nein. Aber am Ende sage ich immer, bleibt euch selber treu, seid authentisch, spielt keine Rolle und seid leidenschaftlich. Und traut euch was. Und habt einen langen Atem, wirklich. Ich meine, viele machen ja auch Sport. Da kriegt man es ja auch hin. Ich meine, jeden Tag in eine Muckibude zu gehen oder dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen oder Langstreckenlauf zu machen, das erfordert ja auch viel Disziplin. Sowas braucht man eben auch in der Politik. Ist eine bunte Familie. Und nicht immer ganz leicht, aber es lohnt sich.
Lieber Michael, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort mit einer wunderbaren Empfehlung. Uns bleibt eigentlich nur allen, die zuhören, eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen oder vielleicht auch schon einen guten Rutsch, je nachdem, wann ihr hier reinhört. Colin, hast du noch was auf dem Herzen?
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an Michael, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns über dieses Thema zu reden. Aber es ist etwas, was viele junge und ältere Leute bewegt, die Frage der Debattenkultur und den Rat, den du an oder vielleicht, was du jungen Leuten empfiehlst, worauf sie mehr achten sollen, dass es mehr auch um persönliche Entwicklung geht und nicht alles politische Karriere ist, sondern dass man auch sein Leben genießen soll, Erfahrungen machen soll. Ich glaube, das ist etwas, was eine sehr gute Empfehlung an viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts ist. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass du uns einmal diesen Einblick gegeben hast.
Ja, aber es ist nicht nur Work-Life-Balance, dass ich da falsch verstanden werde. Um vielleicht mal ein einfaches Beispiel zu nehmen. Ich bin jetzt seit 9 Monaten draußen aus der Politik und ich bin echt schlauer geworden, weil ich wieder mir Zeit nehme zum Lesen. Nicht nur diese Instant-journalistischen, aufbereiteten Sachen am frühen Morgen, sondern wieder lange Riemen zu lesen, auch mal Dinge zu lesen, die ein bisschen sperriger sind, auch mal wieder Bücher zu lesen oder mit Leuten sich zu treffen, die einfach was Tolles zu erzählen haben. Darum geht mir es auch. Aber ich freue mich. Ich habe jetzt ein bisschen den Weihnachtsmann gespielt und hatte keine Route dabei, aber habe hoffentlich auch ein bisschen Hoffnung ausgestrahlt. Ich wünsche natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern wunderbare, fröhliche, gesegnete Weihnachtstage. Kommt gesund und munter ins neue Jahr. Und wenn ihr noch eine Frage an mich habt, könnt ihr die mir natürlich über die Social Media Kanäle stellen. Und wenn ihr noch was wissen wollt, was ich jetzt nicht erzählt habe, dann lest mein Buch Zonen der Angst. Und danke auch an den kleinen für den kleinen Werbeblock. Den weiß ich sehr zu schätzen.
Gerne. Den Link zum Buch findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Auch die Social Media Accounts von Michael Roth findet ihr dort. Und in diesem Sinne, bis dahin, bis ins neue Jahr.
Bis dann.